Die Frage wird jetzt sein, was macht Netanyahu? Antworten muss er, das ja. ist im Nahen Osten wohl so. Nur die Frage ist, wie finde ich jetzt die Balance? Die Börse geht davon aus, dass man die Balance findet. Ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass die Aktienmärkte in Amerika, Iran, Israel hin oder her tatsächlich jetzt so weiterlaufen. Europa hat ein geringes Gewicht im Weltindex momentan. Die Bewertung gleicht vieles aus. Ich würde es jetzt nicht weiter untergewichten. Es gibt aber auch keinen Grund zu sagen, wir schließen die Bewertungslücke.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money und heute wieder mit einem ganz wunderbaren Gast, der schon ein paar Mal bei uns hier im Studio war. Freue mich sehr. Wir wollen natürlich heute ein wenig die Märkte durchsprechen. Ist ja doch einiges ins Rutschen gekommen. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Thomas Kruse, CIO von Amundi Deutschland.
Vielen Dank für die Einladung.
Freue mich sehr, dass du wieder hier bei uns im Studio bist, jetzt im Neuen. Wir waren noch im Alten das letzte Mal zugange, ne?
Ist toll geworden.
Gell? Siehst doch ein bisschen netter aus als unser improvisierter Konferenzraum.
Auf jeden Fall.
Ja, ich habe es angesprochen. Es ist die letzten Tage oder seit letzter Woche eigentlich spätestens seit Inflationszahlen doch einiges ins Rutschen gekommen, vor allem in den USA, die schon früh auf der Schiene waren. Das mit den vielen Zinssenkungen in diesem Jahr ist vielleicht sehr optimistisch. Bekommen irgendwie recht. Jetzt wird alles so peu à peu ausgepreist.
Ja, tatsächlich muss man sagen, ich glaube, das fing schon ein Stückchen weit im November, Dezember letzten Jahres an. Die Inflationszahlen kamen zwar deutlich zurück, aber die Fantasie, dass nur die rückläufigen Inflationszahlen tatsächlich 7 Zinssenkungen ausmachen würden, ohne dass wir schon großartig, sagen wir mal, Bremsspuren in der Konjunktur gesehen haben, war vielleicht etwas zu viel. Die Aktienmärkte haben es trotzdem November, Dezember gern genommen und eine kurze Konsolidierung, sagen wir mal, in den ersten 2 Wochen im Januar gemacht. Mhm. Die Rentenmärkte haben dann doch angefangen, das frühzeitig auszupreisen. Gar nicht mal unbedingt, weil vielleicht die Inflation jetzt wieder gegenläufig war, das haben wir jetzt so ein bisschen, aber weil einfach das Tempo abgenommen hat von den Inflationsrückgängen. Und wenn wir Anfang des Jahres noch bei 7 Zinssenkungen waren, dann war es eine lange Zeit, würde ich mal sagen, Richtung 3-4. Auch das Thema März, was ja vielfach mal diskutiert worden ist, ist rausgenommen worden. Und wenn man jetzt hinschaut, gibt es tatsächlich schon einige, die sagen, es wird nur eine dieses Jahr. Also das ist vielleicht dann auch zu viel. Ich würde mal sagen, wir halten es mal mit der Fed, die in den Dotplots sagen, 3 wäre 2023 und auch gerade die letzten Kommentare deuten hin, vielleicht nicht immer nur auf die Konsumentenpreisinflation gucken, sondern eben auch auf die Produzentenpreisinflation, die weniger volatil ist, dann werden wir vielleicht eine Indikation bekommen, ob diese 3 seitens der Fed vielleicht eine gute Indikation sind.
Mhm. Wobei natürlich die Produzentenpreise lange nicht so zurückkommen, wie jetzt beispielsweise wir das hier in Europa erlebt haben und vor allem in Deutschland zuletzt. Ne?
Nee, wir haben auch eine komplett andere Konjunktur. Und ja. Ich glaube, auch gerade das, was wir in Amerika erleben, also die Inflation einerseits, ist ja eine ganz andere Art von Inflation als die, die wir haben. Da muss man sagen, das ist hauptsächlich servicepreisgetrieben und die Konjunktur läuft halt gut. Auch wenn wir immer sagen, die Fed konzentriert sich so ein bisschen auf den Arbeitsmarkt und wie robust der Arbeitsmarkt ist. Bisher ist der Arbeitsmarkt sehr solide mit einer Arbeitslosenrate von 3,8% und es tut sich noch wenig. Und gerade zur Jahreswende, wenn wir von 7 Zinssenkungen gesprochen haben, war vielfach auch dabei die Rede, der Konsum wird einbrechen und auf der anderen Seite vielleicht eine milde Rezession im ersten Halbjahr kommen. Gut, jetzt schiebt man das erstmal nur ein Stückchen weit raus. Wir werden sehen, ob diese Schwäche dann tatsächlich noch irgendwann kommt. Aufgrund der hohen Zinsen, die natürlich irgendwo vielleicht auch mal ihre Bremsspuren hinterlassen. Aber im Moment ist es in erster Linie mal so, dass die Konjunktur sehr viel besser kommt. Wenn ich mal aus unserer Sicht sprechen darf, wir haben eigentlich ursprünglich mal erwartet, dass die amerikanische Wirtschaft in 2024 nur 0,6% wachsen wird. Wir haben unsere Prognosen anpassen müssen. Mhm. Erst 1,4% im Februar, jetzt im April sogar auf 1,8%. Und das geht anderen Häusern genauso. Und im ersten Halbjahr, muss man ehrlicherweise sagen, wird die Wirtschaft sogar über 2% wachsen in Amerika. Also insofern, man schaut sicherlich noch aufs zweite Halbjahr. Kommt da eine Schwäche? Ja oder nein? Aber es ist in erster Linie mal die Konjunktur, die so robust ist. In Europa ist das ganz anders.
Mhm. Aber es ist so gesehen haben wir schon ein bisschen Parallelität zum vergangenen Jahr mit dem, was am Anfang vom Jahr kommen sollte. Und dann hat man die Hoffnung aufs zweite Halbjahr oder Hoffnung in Anführungszeichen. Da haben wir natürlich von am sichersten zu prognostizierende Rezession gesprochen. Und jetzt haben wir wieder so ein ähnliches Bild. Vielleicht kriegen wir halt auch doch einfach gar kein Landing dieses Jahr. Ist das ein realistisches Szenario?
Das ist nicht, ich würde mal sagen, es ist kein ausgeschlossenes Szenario. Mhm. Ne? Also ich glaube momentan schwenkt das Pendel klar in die andere Richtung. Es wird auf jeden Fall keine milde Rezession oder Rezession im gesamten Sinne geben.
Ja.
Letztes Jahr war das Phänomen, dass die Zinserhöhungen sich fortsetzten, eigentlich nur bis in den März, und das Anfang des Jahres gleich komplett ausgepreist worden ist. Jetzt in diesem Jahr würde ich mal sagen, es kann ein Landing geben, aber es wird ein mildes Landing sein, wenn denn überhaupt. Die Frage muss man so stellen. Das, was ich eben meinte, man schiebt es eigentlich weiter runter. Und wenn nicht 24, dann ist, glaube ich, in den Köpfen immer noch so ein bisschen die Gefahr, vielleicht 25. Aber auch das bleibt abzuwarten. Und die Zahlen momentan zeigen erstmal keine Schwäche. Warum sollte es denn also kommen? Nur die Tatsache allein, dass die Zinsen hoch sind, heißt ja nicht, dass die Konjunktur scharf bremsen muss im Moment.
Nee, und man hat natürlich jetzt auch lange Zeit gesehen, viele Unternehmen auch in den USA haben sich eher langfristig anders als die Staaten oder vor allem als Deutschland, die Niedrigzinsphase genutzt, sich langfristig zu verschulden. Da kommt also erst alles sehr viel später an Refinanzierung. Plus der Staat hat natürlich sehr viel Geld ausgegeben in den letzten Jahren und natürlich auch voll gegen die Notenbank eigentlich gearbeitet, ne?
Und es sieht auch nicht so aus, als ob sich das auf absehbare Zeit ändert. Also anders als wir jetzt speziell in Deutschland, die irgendwo eine Schuldenbremse haben, ist das in Amerika zunächst mal momentan nicht das große Thema. Im Gegenteil, wenn ich mir die IWF-Prognose vom letzten Jahr anschaue, dann sagt man im Prinzip, die Verschuldungsrate gemessen am Bruttoinlandsprodukt wird von 121 auf 135% steigen. Und wenn man mal 10-Jahres-Prognosen anschaut, steigt sie auch noch weiter.
Ja.
Natürlich immer so ein bisschen davon abhängig, wie stark die Konjunktur wächst, aber prognostiziert werden Werte, die zwischen 140 und teilweise auch bis 170% liegen könnten. Also insofern, das ist da nicht das große Thema, ja.
Wie sehr schaut ihr auf das Thema Ausgang der US-Wahlen, wenn wir gerade bei dem Thema Verschuldung sind, oder vor allem bei dem, was sie an Defiziten fahren?
Ich würde mal sagen, das ist jetzt gar nicht unbedingt das große Thema, was die Verschuldung betrifft tatsächlich, sondern wenn wir mal hinschauen, und zwar jetzt mal nur erwähnen, was das Programm der beiden Kandidaten ist, dann sagt, und ein Trump, der momentan halt in den Umfragen führt, dann sagt ein Donald Trump auf der einen Seite, er möchte auf jeden Fall die Zuwanderung begrenzen. Er möchte auf der anderen Seite die Zölle auf chinesische Produkte erhöhen. Beides wäre inflationstreibend.
Ja.
Also insofern, das ist eher mal so ein bisschen das, wo wir momentan drauf schauen. Gut, er kann am Ende nicht alles das umsetzen, was er momentan ist nennt.
Normal, ja.
Und wenn ich mir Joe Biden oder Donald Trump angucke, beide werden auf jeden Fall vor ihrem Wählervolk auf China zeigen und sagen, okay, das gilt es in erster Linie mal zu bekämpfen. Auf der anderen Seite ist der Unterschied vielleicht, dass unter einem Donald Trump Europa sich mehr um die Konflikte vor der eigenen Haustür kümmern muss, sprich die Ukraine-Hilfe stärker stemmen muss. Ich glaube zwar nicht, dass es so weit geht, dass man tatsächlich die Unterstützung innerhalb der NATO verweigern würde. Dafür steht dann auch für die Amerikaner viel zu viel auf dem Spiel. Aber ich glaube schon, dass man uns Europäer da stärker in die Verantwortung bringt.
Ja.
Und das ist, glaube ich, mal so der große Unterschied zwischen beiden. Ansonsten muss man mal schauen. Ich glaube, das ist noch nicht entschieden. Wir wissen zum Beispiel nicht, wer wird dann unter beiden möglicherweise Vizepräsident. Ist das noch ein Ass im Ärmel oder ist das ein Vakuum? Da tue ich mich eigentlich mit am schwersten momentan. Wir sehen nicht viel.
Ja, es hat natürlich quasi, dass immer die Phase der Amtsinhaber, es hat für die jetzt im Moment keinen Wahlkampf. Ne? Machen Business as usual und steigen dann doch erst später ins Geschehen ein.
Und wie schwer das Business as usual ist, das sieht man momentan am Israel-Konflikt. Ne? Also Biden verliert momentan, weil es ihm nicht gelungen ist, unter Umständen einen Waffenstillstand vorher hinzubekommen.
Ja. Ja, das ist natürlich gerade das große Thema mit Israel und ob sie denn als Gegenschlag zu dem Angriff im Iran, von den Iranern beziehungsweise auf Israel, jetzt dann nochmal stärker trotz allen Warnungen reagieren werden. Die Befürchtung ist ein wenig gegeben, wobei ich irgendwie das Gefühl habe, dass niemand Lust hat auf eine Eskalation, um das mal so zu formulieren.
Gut,
sollte immer so sein, aber...
Wir hoffen alle so ein bisschen auf das beste Szenario, sage ich mal. Das, was nach Damaskus kommen sollte, davon hat man wahrscheinlich ausgehen müssen. Das, was jetzt gekommen ist, ist tatsächlich ja auch etwas, wie soll ich es nennen? Die Börse hat eigentlich so reagiert, als ob es nichts Großartiges gewesen wäre. So würde ich es mal nennen. Warum? Weil es war durchaus 5 Tage vorher im Groben bekannt, 48 Stunden vorher relativ präzise bekannt. Mhm. Die Abwehraktion ist eine konzertierte Aktion gewesen der Amerikaner, der Franzosen, der Engländer und der Israelis. Und schon mit der letzten Rakete hat der Iran gesagt, okay, das war jetzt unsere Antwort in dem Sinne, aber sie ist damit auch beendet. Sie deuten ganz klar darauf hin, und das war eigentlich auch vorher die Prognose aller, keiner ist an einem Krieg im Nahen Osten interessiert und vielleicht auch nicht unbedingt zum jetzigen Zeit optimal darauf vorbereitet. Mhm. Die Frage wird jetzt sein, was macht Netanyahu? Antworten muss er, das ist im Nahen Osten wohl so. Also man kann nichts machen, dann verliert man so ein bisschen, ich will nicht sagen das Gesicht, aber schon irgendwo in der Region den Respekt. Also eine solche Tat hat in irgendeiner Form eine Antwort nach sich zu ziehen. Das wird passieren. Nur die Frage ist, wie finde ich jetzt die Balance? Die Börse geht davon aus, dass man die Balance findet. Die Amerikaner haben sich distanziert und sagen, ihr müsst das am Verhandlungstisch tun. Das wird so nicht passieren. Es wird schon eine Antwort geben. Mhm. Aber eigentlich deuten alle darauf hin, okay, es passiert was, was verkraftbar, vertretbar und relativ zu dem Angriff, wo eben auch 99% abgefangen worden ist, im Eingang steht. Und damit für die Märkte momentan zumindest mal dann wieder etwas ruhigeres Fahrwasser.
Ja, es ist natürlich auch sowohl für Biden, ne? Also Netanyahu ist selber sehr unter Druck politisch, sowohl innen als auch mittlerweile jetzt sind es 5, 6 Monate Krieg im Gazastreifen, natürlich auch international ein wenig isoliert, weil natürlich auch die Gemeinschaft sagt, so langsam musst du mal an den Verhandlungstisch zurück. Das ist natürlich immer gefährlich, wenn jemand so ein bisschen auf so einem wackeligen Posten sitzt, dass er verrückte Rettungsaktionen in Anführungszeichen seiner
Politik hat. Jetzt die letzten Jahre immer mehr eine rechtsgerichtete Regierung bekommen, die eigentlich erst in dieses ganze Fahrwasser gekommen ist. Das, was mir am Wochenende zu der ganzen Geschichte mit dem Iran eingefallen ist, er hat jetzt möglicherweise die Rechtfertigung in Rafah letztendlich diesen Angriff zu fahren. Nach dem Motto, seht ihr, es muss sein, weil letztendlich die Kritik, die vorher aufgekommen ist, an diesem Ziel, die Hamas zerstören zu wollen, koste es, was es wolle, die ist durchaus verstummt momentan. Ja. Und das ist vielleicht etwas, wo man am ehesten hingucken sollte, was auch durchaus Solidarität internationaler Partner kosten könnte.
Ja, zumal eben, und das ist die Kehrseite, Biden natürlich außenpolitisch auch sehr im eigenen Land unter Druck ist, weil natürlich viele den Kurs, den er die letzten 2 Jahre gefahren ist, jetzt nicht unbedingt unterstützen. Ne? Selbst alle Wechselwähler, die zumindest einen Hauch von mit den Republikanern auch sympathisieren, sagen wir mal in Anführungszeichen, haben natürlich auch keine Lust, dass die ganze Staatsknete irgendwo verbraten wird.
Das ist genau die Bürde, die ich vorhin ansprach. Ne? Der amtierende Präsident hat so einen Konflikt jetzt zu managen. Donald Trump hat sich nicht großartig geäußert.
Braucht er gar nichts tun. Ja, Sleepy Joe macht das alleine im Prinzip im Moment. Ne? So ist es. Aber am Ende des Tages, wirtschaftlich, wenn wir mal darauf zurückkommen, auf die Amerikaner, ist letztlich die Wahl, so viel Primborium und Geschrei wir immer auch hören, am Ende des Tages für die Börse, und das ist ja für uns alle jetzt irgendwie das Wichtige, auch kein so ein wahnsinnig großer Event.
Richtig, so sehe ich das inzwischen auch. Ich meine, vielfach wurde gesagt, Donald Trump ist schwierig als Präsident zu verkraften, so formuliere ich das einfach mal, aber für die Börse ist das gar nicht unbedingt so. Und das hat jetzt gar nicht mal damit zu tun, dass er in seiner ersten Amtsperiode zunächst mal die Steuern gesenkt hat, was positiv war. Ich denke mal, die Konjunktur läuft einigermaßen gut. Man hat gute wirtschaftliche Programme angestoßen, wenn ich auch an den IRA denke, was auch über die Präsidentschaftswahl hinausträgt. Innenpolitisch wird man ein Stückchen was verändern. Außenpolitisch schießt man sich auf China ein. Mhm. Wie gesagt, die kleinen Unterschiede Richtung europäische Verantwortung für eigene Krisenherde. Das spricht zwar Donald Trump, aber was wir lernen durften, Joe Biden war nicht unbedingt viel besser, als es hieß America First. Er formuliert es nicht so aggressiv, aber die Politik ist ähnlich gerichtet. Also die großartigen Unterschiede in der nächsten Präsidentschaft, wer denn auch immer nun Präsident wird, die sehe ich momentan nicht, jedenfalls nicht von der wirtschaftlichen und von der börsentechnischen Stimmung.
Ja, beide werden jetzt nicht die Staatsausgaben wahnsinnig reduzieren können.
Nein.
Wie auch, nein, ne? Das am Ende des Tages.
Auf keinen Fall. Mhm.
Dann haben wir das zum Glück mal einen Haken dran an dem politischen Thema. Das wird uns das ganze Jahr über, wie gesagt, über Schlagzeilen genug immer mal wieder beschäftigen. Aber man muss natürlich auch sagen, dass vielleicht auch abschließend, den Gedanken hatte ich gerade auch noch, was man natürlich auch auf dem Schirm haben müsste, das ist ja natürlich nicht nur China, sondern natürlich auch Europa. Ne? Wenn ein Trump kommt. Ich habe da noch das wunderbare Interview mit Anna Rosenberg aus eurem Hause im Hinterkopf im Januar, als wir darüber gesprochen hatten. Wenn man sich dann mal so ein bisschen die Bücher des politischen Beraters, wirtschaftspolitischen Beraters liest von Trump, dann wird man davon ausgehen müssen, dass dieses Zölle-Thema natürlich auch auf europäische Unternehmen zutreffen wird, zumindest in den Branchen, in denen er der Meinung ist oder die Regierung der Meinung ist, das könnte Amerika auch selber auf irgendeine Art machen. Ne?
Mm-hmm. Wir haben es, einen kleinen Vorgeschmack haben aber auch jetzt schon bei Joe Biden. Der IRA gilt nicht für die Automobilindustrie oder zumindest nur in extrem abgeschwächter Form. Mm-hmm. Das werden wir bestimmt bekommen, ohne Frage. Und gerade bei den strukturellen Defiziten, die wir momentan in Europa haben, ist das schwierig zu verkraften. Ich sagte ganz anfangs, wir haben eine völlig unterschiedliche regionale Entwicklung. In Amerika eine gut laufende Konjunktur und dementsprechend auch nicht die Notwendigkeit, dass die Fed frühzeitig die Zinsen senkt, um die Konjunktur anzukurbeln. Im Gegenteil, sie muss eher mal schauen, dass die Inflation nicht wirklich nochmal wieder aufflammt, also wird sich die Zeit nehmen. In Europa schaut es ganz anders aus. Also wir haben da ein Wachstum für die Eurozone von 0,2%, in Deutschland sogar nur 0,1%. Wir haben gerade in Deutschland exportabhängig das Problem mit China. Gut, China hat jetzt fürs erste Quartal gute Wirtschaftszahlen zumindest mal veröffentlicht. Wir gehen trotzdem deshalb davon aus, dass wir nur 3,9% Wachstum dieses Jahr erreichen und eine komplett andere Konjunktur in China haben, also nicht mehr der Zulieferer oder der Abnehmer deutscher Produkte, sondern stärker auch auf die Binnenkonjunktur genannt. Also für unseren Export ist das durchaus schwierig. Dann haben wir sehr energieintensive Industrien, hohe Energiepreise und eine Demografie, die in den nächsten Jahren auch eher mal gegen uns läuft. Mhm. Also wir haben strukturell große Probleme, ein schwaches Wirtschaftswachstum. Ich würde mal sagen, aufgrund der Unsicherheit des Ukraine-Russland-Konfliktes direkt vor der Haustür, das merken wir immer, wenn wir die Brille auf Deutschland haben, hier in Deutschland, unsere Kollegen in Spanien, für die ist der Krieg relativ weit weg. Wir haben deshalb hohe Sparquoten auch immer noch und geben das Geld nicht für Konsum aus. Wir haben also auch eine ganz anders gelagerte Inflation in Deutschland, als wir es in Amerika haben und dementsprechend auch eine Notenbank, die vermutlich mal sehr viel früher die Zinsen sieht.
Aber wird sie tatsächlich den Mumm haben, zum ersten Mal vorneweg zu gehen und eine Entscheidung, ich will mal sagen, alleine fällen und in dem Fall zuerst eine Zinswende einleiten?
Ja, ich würde das unterstützen, auch wenn ich natürlich auch sage, dass die EZB, dass es genau richtig formuliert hat, die EZB den Mut tatsächlich, das, was sie bisher auch wirklich eigentlich relativ konsequent andeutet, dann dementsprechend auch Taten folgen lässt. Ja, wir gehen davon aus, im Juni wird sie das erste Mal die Zinsen senken. Vielleicht nicht unbedingt in der Geschwindigkeit, die man erwartet, aber der erste Schritt im Juni wird kommen. Mhm. Und für die Amerikaner spricht momentan vieles, dass es nicht
im Juni nicht so kommt. Ja. Und man muss natürlich sagen, bei den Amerikanern gibt es schon auch erste Stimmen, die sagen, der erste Zinsschritt oder der kommen wird von der Fed, ist der nach oben und nicht nach unten.
Das glaube ich jetzt mal.
Das ist auch mit einem kleinen Wahrscheinlichkeit.
Also klar, ich meine, das ist richtig, dass man dieses Szenario anfängt zu besprechen, weil es ist nicht ausgeschlossen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, gibt es vielleicht ein No-Landing? Gut, wenn es ein No-Landing gibt, kommt immer als nächstes die Frage, was heißt denn das No-Landing? Läuft die Konjunktur hier durch? Steigt die Inflation wieder, wie jetzt zuletzt im März passiert? Oder auch der 3-Monats-Trend, der jetzt das erste Mal wieder ein Stückchen weit anzieht? Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir tendenziell mal eher über eine Zinserhöhung, wenn auch vielleicht nicht unbedingt in diesem Jahr, das wird dann die Frage sein, worauf wartet die Fed? Das ist ein Szenario, was man diskutieren muss. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, nach diesen starken Inflationsrückgängen im November, Dezember haben vielleicht alle geglaubt, das geht so in dem Tempo weiter. Wenn man sich die Zahlen mal wirklich angeschaut hat und auch die Basiseffekte angeschaut hat, dann war klar, dass das vielleicht noch im ersten Halbjahr 24 ein Stückchen weit so geht. Wir aber in 24 eigentlich nicht die Inflationsziele der Notenbanken erreichen werden, sondern frühestens 25. Und zwar auch nur noch mit kleinen Tippelschritten. Ja. 0,1 hin, 0,1 her. Und dann vielleicht Ende 2025 wirklich das Zentralbankziel erreichen und nicht irgendwo ein Inflationsziel oder eine Inflationszahl von 1,4%, wie wir sie auch schon mal gehabt haben. Also insofern, diese Geschwindigkeit, das anzunehmen, das war auch nicht realistisch. Nun kann man natürlich umgekehrt genauso sagen, wenn denn dieses Szenario eintritt und wir jetzt wirklich nur auf 2,4% zum Jahresende in der Inflation zurückkommen und dann die Idee vor Augen haben, 2025 die 2% zu erreichen, dann werden wir immer mal Monate haben, wo die Inflation leicht steigt. Muss man dann über eine Zinserhöhung nachdenken? Nein. Ja, also insofern, dann brauchen wir schon auch eine deutliche Wende in der Inflation, die nachhaltig ein Stück nach oben zeigt, dass die Notenbanken dann in der Richtung denken müssen. Bisher ist das nicht der Fall.
Mhm. Wobei man natürlich sagen muss, zu den Basiseffekten, also jetzt zumindest bei der Inflation in den USA, wenn man natürlich die nächsten Monate, sollten die Rohstoff- und vor allem die Benzinpreise da bleiben, wo sie jetzt im Moment sind oder vom Trend sich gerade hin entwickeln, dann werden wir natürlich auch mal Basiseffekte eigentlich nach oben wieder erleben, statt nach unten.
Genau richtig, weil natürlich
das hat man auch nicht so richtig auf dem Schirm.
Vollkommen richtig, und das ist natürlich das, was bei dem Israel-Iran-Konflikt momentan ein Stückchen weit überbleibt. Wir haben es lange Zeit als Gedankenspiel gehabt im Roten Meer mit den Houthi-Rebellen. Ja. Wir haben jetzt das Szenario vor Augen, dass der Iran die Straße von Hormuz blockieren könnte, was dann sehr viel mehr Ölexport betreffen könnte und dementsprechend die Ölpreise auch schon deutlich angestiegen sind, direkt nach dem Anschlag in Damaskus. Mhm. Momentan verhält sich das Verhalten, dennoch ist es natürlich ein ganz anderes Niveau, als es noch zu Jahresanfang hatte. Und wie gesagt, wir haben jetzt ein Jahr lang eigentlich Inflationsraten gehabt, wo der Energiebereich den negativen Anteil gehabt hat, nämlich nach dem Kriegsausbruch waren die Ölpreise sehr viel höher. Ja. Wir haben jetzt Öl-Gaspreise, die lange Zeit unter dem Niveau waren, was wir noch vor Kriegsausbruch hatten. Dementsprechend, das ebbt ab, dieser Basiseffekt. Ja. Und das wird jetzt tatsächlich dann irgendwo wieder leicht positiv oder um die Nulllinie schwanken. Dieser negative Effekt, der lässt nach. Und wenn die Servicekomponente, so wie wir es in den USA haben, bestehen bleiben, ja, dann haben wir Inflationsraten, die eben nicht Monat für Monat eher so 0,2, 0,3 wachsen, sondern vielleicht auch mal wieder 0,3 bis 0,5. Mhm. Und das kann dann schon ein Thema sein, was man sich anschauen muss, weil dann ist der Basiseffekt so, dass wir eher tendenziell steigen zum Jahr.
Wie sehr könnte da in Anführungszeichen Druck, es ist ja an sich, wäre es ja was Positives, dass wir doch eine Verbesserung der weltkonjunkturellen Lage sehen, in den Schwellenländern doch auch Belebung, auch wenn jetzt in China das Bild sehr gemischt ist und man jetzt nicht sagen kann, dass die jetzt voll durchstarten, doch hat man irgendwie das Gefühl einer Belebung, sieht man doch hier und da seit einigen Monaten schon, zumindest im zarten Ansatz.
Ja, ich würde mal sagen, klar, den haben wir vor allen Dingen aber bei den Emerging Markets. Ja. Und wir haben ihn natürlich in Amerika, wobei es da keine Belebung ist, sondern die Konjunktur bleibt robust. Dennoch, in den letzten Jahren haben wir eigentlich immer Wachstumsraten gut vielfach angetrieben von China, und reden wir von Vor-Corona-Jahren, haben wir immer Wachstumsraten von weltwirtschaftlich 3% plus gehabt.
Ja.
Dieses und nächstes Jahr prognostizieren wir eigentlich von 3% und weniger, also eher 2,7, 2,6, 2,9, wo auch immer wir jetzt genau hingucken. Das wird uns noch nicht großartig viel helfen. Die Emerging Markets, ja, sie gewinnen an Bedeutung. Die Schere zu den entwickelten Ländern wird deutlich größer und sie gewinnen auch an Selbstbewusstsein, was auch geopolitisch, und dann sind wir schon wieder bei dem geopolitischen Thema, eine Bedeutung hat, weil wir haben es eigentlich gesehen, Länder wie Indien lassen sich nicht unbedingt mehr vor den amerikanischen Karren spannen, sage ich mal ganz einfach, es darum ging, Sanktionen gegen Russland auszuführen. Das ist so ein bisschen die neue Ordnung, die wir haben. Und ja, die Emerging Markets profitieren sicherlich. Mhm.
Na gut, und Europa könnte es natürlich mit seiner Exportwirtschaft auch ein wenig zumindest weiterhelfen.
Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie hoch unsere Abhängigkeit von den einzelnen Ländern war. China sind wir halt sehr hoch gewesen. Also das ist eher mal für uns von der Seite her schwierig. Gut, Indien haben wir gute Wirtschaftsbeziehungen, aber Indien ist doch nochmal ein ganz anderes Land, kann man mit China jetzt nicht vergleichen. Ja. Und auch nicht unbedingt so, dass sie unsere Produkte im großen Maße abnehmen. Und auch, sagen wir mal, was den Wohlstand oder auch meinetwegen wenn ich an unsere Automobilindustrie denke, da ist Indien jetzt nicht der großartige Abnehmer. Ne? Auf der anderen Seite muss man sagen, China wird auch mehr und mehr mit den neuen Zielen, die man ausspricht, nämlich Green Transition auf der einen Seite, Robotics 3.0, was jetzt nicht neu ist, Supercomputing, AI, die werden immer mehr auch zu einem Wettbewerber für uns. Wir sehen es ja ein Stückchen weit, was wir an Automobilexporte aus China, also sprich Importe bei uns in Wilhelmshaven bekommen, und wir sehen auch mehr und mehr chinesische Autos im E-Mobilitätsbereich auf unseren Straßen fahren. Mhm. Also da haben wir mit einmal Wettbewerber, die deutlich preisgünstiger anbieten. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Wie weit ist das auch unter Umständen subventioniert, damit man diese Industrie eben groß macht in China?
Genau, und natürlich auch auf der anderen Seite weniger Abnahme in China für eben unsere Autos.
Genau.
Das ist ja auch natürlich.
Also insofern für unsere Exportindustrie, glaube ich, müssen wir ein Stückchen weit umdenken.
Mhm. Muss man, wenn man das ein bisschen anlageseitig sieht, nehmen, Europa nicht deutlich Untergewicht im Portfolio am Ende des Tages? Bis auf die paar super globalen Exportweltmeister?
Das kommt jetzt immer so ein bisschen drauf an. Also ich meine, wir machen ja nicht umsonst im DAX auch neue Höchstkurse.
Ja.
Zwei Aspekte dazu zu nennen. Zum einen sind es 40 Unternehmen, die von der globalen Konjunktur profitieren, die global unterwegs sind.
Ja.
Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, die Bewertung ist bei weitem ja niedriger. Also in Deutschland sind wir bei einer Bewertung irgendwo um die 12, 12,5 und damit deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt. In Amerika sind wir bei einer Bewertung von 21, 21,5, deutlich über dem langfristigen Durchschnitt von 18,6. Also insofern, die Bewertung hat da schon ein gewisses Maß gefunden, um diese wirtschaftlichen Unterschiede, die wir jetzt besprochen haben, durchaus auch abzufedern. Also insofern würde ich dem nicht zustimmen. Wenn ich jetzt allerdings auf Small- und Mid-Caps gucke,
ja,
dann ist das natürlich eine etwas andere Geschichte. Und auch gerade, wenn ich auf mal nicht börsennotierte Unternehmen schaue, wie den Mittelstand in Europa, wie die Zulieferer, zum Beispiel für die Automobilindustrie, da ist dann doch deutlich stärker ein Problem.
Genau. Und da wäre ich jetzt so das Aber als Frage, das noch dahinterher kommt. Manchmal gibt es Phasen, ja, es ist immer das Totschlagargument, alles kommt zu seinem langfristigen Bewertungsmittel zurück. Aber manchmal haben wir natürlich auch sich verändernde Verhältnisse, die vielleicht alte Bewertungsdurchschnitte in der Form gar nicht mehr akzeptieren. Wie zum Beispiel, man kann darüber diskutieren, in den USA hat man die Diskussion ja oft, wann kommen denn die Nebenwerte, wann kommt der Russell 2000? Man kann sagen, dass der ist halt heute nicht mehr so attraktiv an ganz vielen Stellen, wie er das vielleicht vor 15 Jahren war. Deswegen ist eine niedrigere Bewertung, als es früher der Fall war, durchaus gerechtfertigt. Das kann ja durchaus in Teilen für Europa auch gelten.
Ja,
für den Moment.
Für den Moment sicherlich. Und ich glaube, wir haben momentan eher mal Probleme, weil wir auch wirklich Verwerfungen haben. Wenn ich jetzt mal bei Deutschland bleibe und ja, ich sage das ja, wir haben eine energieintensive Industrie. Wir haben sicherlich nicht unbedingt mit diesem Krieg Russland-Ukraine gerechnet und kam zu einem Zeitpunkt, wo vielleicht unser Wandel Richtung erneuerbare Energien den wackeligsten Fuß gehabt hat.
Ja.
Und wir im Prinzip Gasimporte brauchen, auch günstige Gasimporte. Das trifft uns momentan hart, weil es parallel auch noch mit dem Atomausstieg zusammengekommen ist. Also insofern, da haben wir einen großen Bruch. Dann haben wir geopolitisches Thema, dass die ganze Globalisierung zurückgedreht wird. Nicht nur durch den Krieg, auch schon aus der Corona-Zeit, dass man sagt, okay, ich muss meine Produktionsstrecken ein Stückchen zurückverlagern. Also wir haben durchaus einige Verschiebungen. Und ich glaube, der letzte, und das ist der entscheidende Punkt, ich meine, wenn ich aus all dem raus will, dann brauche ich eigentlich eine gute Innovation. Wir brauchen gute europäische Antworten, auch meinetwegen auf Themen wie den IRA. Die politische Aktie, die die EU momentan oder eigentlich normalerweise getrieben hat in den langen, erfolgreichen Jahren, das war Deutschland, Frankreich, die funktioniert momentan nicht, aus verschiedensten Gründen. Aber genau das sind so diese drei großen Herde, also der Umbruch, Globalisierung, Export. China ist die eine Seite, energieintensiv und energieteuer und Energie wird eben deutlich billiger in Amerika als die andere Seite und auch die politischen Antworten fehlen uns momentan. Also wir haben, glaube ich, momentan schwierige Jahre, die auch nicht einfach mit einem Handstrich irgendwie verändert werden können auf Sicht. Allerdings ist das natürlich möglich. Es braucht nur die richtigen Weichenstellungen.
Mhm. Aber man hat in Europa eigentlich das Gefühl, wie der globale Trend, wo wir natürlich Machtverschiebungen sehen, nicht ganz zu Unrecht, auch was Länder wie China angeht, wenn es um die Weltordnung in dem Sinne geht, dass wir in Europa wiederum eben dieses Ding haben, sie sagen, also du sagst, Deutschland-Europa, die Aktie Deutschland-Frankreich funktioniert seit Jahren nicht. Und man hat eher das Gefühl, finde ich, in Europa, wenn man sich das so gerade die letzten 2, 3 Jahre durch diese Krise durch anschaut, jetzt macht wieder jeder, was er will eigentlich. Weil natürlich diese starken Länder nicht mehr den Ton angeben, aus allerlei Gründen und sagen, Freunde, wir müssen mal versuchen, zumindest so im Großen und Ganzen in die Richtung zu marschieren. Das hat man nicht, sondern jetzt macht halt wieder jeder seinen kocht jeder sein Süppchen. Italien macht, was es einfach immer gemacht hat und sagt, ist mir doch egal, was der Rest macht. Ist ja auch legitim aus italienischer Sicht oder auch Spanien. Und dann kommen wir natürlich wieder dahin, dass das nichts irgendwie einheitlich wird und wir nicht so diese Macht, die wir eigentlich haben, auch nutzen.
Absolut richtig, da hast du vollkommen recht. Also gerade, was ich mir, wenn ich mir die großen zwei Themen anschaue, Verteidigung auf der einen Seite, da stimmen wir uns in Europa nicht gut ab. Aber viel eklatanter finde ich tatsächlich noch die Energieversorgung. Mhm. Mag sein, dass also der deutsche Ausstieg aus der Atomenergie vielleicht auch eine Entscheidung war, die wir alleine getroffen haben. Jedenfalls nicht abgestimmt mit der EU. Ja. Das Resultat ist auf jeden Fall, dass, wenn ich mir die drei Länder anschaue, Deutschland, Frankreich und Spanien, die Spanier, die immer mehr auf nachhaltige Energie umstellen, die auf Wasserstoff umstellen, die Franzosen, die unter Umständen ihren Atomstrom aber gerne nutzen möchten und dementsprechend eine Pipeline durch Frankreich, eine Wasserstoffpipeline durch Frankreich nach Deutschland blockieren, da sieht man schon, dass das nicht funktioniert. Ich bin der Meinung, wenn wir solche Themen nicht in Einklang bringen, dann werden wir es als Europa, als EU schwer haben, im Konzert USA und China tatsächlich mitzuspielen, weil wir brauchen wettbewerbsfähige Energiepreise, wir brauchen in solchen Fällen eine Lösung und wir brauchen vermutlich auch, und jetzt komme ich nochmal auf das Ausgangsthema zurück, auch eine Antwort auf Konfliktherde wie Russland, Ukraine als Europäische Union.
Mhm. Ja, und natürlich auch, du hast es schon gesagt, auch natürlich auf all diese protektionistischen Dinge, die ja immer mal wieder aufkommen werden in den nächsten Jahren. Das ist jetzt eine recht sichere Prognose, wie jetzt mit einem Inflation Reduction Act. Also man kann sich ja nicht in das eine oder in das andere Bettchen mit reinlegen, sondern wir als Europa müssen ja unseren eigenen Weg gehen und finden. Mhm. Erstmal finden und dann gehen.
Das war ja so ein bisschen tatsächlich eine Folge auch der ersten Präsidentschaft von Donald Trump, dass diese Alleingänge ein bisschen populärer geworden sind.
Ja.
Nehmen wir mal an, er wird jetzt zum zweiten Mal Präsident. Dann könnte es aber genau sein, dass eben diese konzertierte Aktion eine Antwort sein kann, dass es eben anders doch besser gehen kann. Mhm. Also ich bin mal gespannt, aber dazu müssen die Europäer, zumindest aus heutiger Sicht, erstmal einen Weg gehen, um tatsächlich eine Einigung für sich zu erreichen.
Mhm. Also quasi kommen wir zurück nochmal zum Börsenthema. Also europäische Werte, würdest du sagen, oder den Markt mal als Gesamten nicht, trotz der schlechteren Voraussetzungen, pauschal
untergewichten? Nee, das würde ich nicht. Ich meine, wir dürfen festhalten, das darf man ja auch nicht aus den Augen verlieren. Ich weiß gar nicht, wann ich mir das letzte Mal die Zahlen so detailliert angeschaut habe. An MSCI World ist noch gar nicht lange her, dass die Amerikaner ungefähr einen Anteil von 62-65%, inzwischen sind wir über 70%. Mhm. Also da kommt ja alleine, ich will jetzt nicht von Übergewichten oder Untergewichten, aber die relativen Gewichte verschieben sich ja schon. Also insofern, wenn ich ein Weltportfolio abbilde, dann habe ich schon weniger Europa und mehr Amerika. Mhm. Also es kommt allein aus der Ecke. Warum ich das jetzt untergewichten sollte? Nein, das würde ich nicht sagen. Europa hat ein geringes Gewicht im Weltindex momentan. Die Bewertung gleicht vieles aus. Ich würde es jetzt nicht weiter untergewichten. Es gibt aber auch keinen Grund zu sagen, wir schließen die Bewertungslücke. Davon sind wir auch weit entfernt.
Und das ist ja, das würde ich ja mal vermuten, würdest du ähnlich sehen in den USA, wenn wir mal von diesem Thema Large Caps, Small Caps kommen. Mhm. Da drängt sich jetzt auch nichts auf, warum jetzt ausgerechnet demnächst es Klick macht und alles, was ein bisschen kleiner ist, jetzt plötzlich ins Laufen kommt.
Nicht wirklich. Ich meine, man kann so ein bisschen Richtung Donald Trump gucken, weil eigentlich ist er beim ersten Mal ja angetreten und wollte für den weißen Amerikaner mittleren Alters, also sprich für den Arbeiter im mittleren Amerika etwas tun. Ja. Wenn man jetzt so ein bisschen zynisch ist, dann sagt man, gelaufen sind jetzt in letzter Zeit die großen Technologieunternehmen. Klar sind sie unter der Präsidentschaft von Joe Biden gelaufen, aber das war ja nicht eigentlich das Ziel von Donald Trump. Wenn er jetzt über Begrenzung der Migration oder auch Rückschiebung einiger Migranten nachdenkt, dann geht das zwar so ein bisschen in die Richtung, aber ich glaube nicht, dass sich das wirklich irgendwann mal in der Form tatsächlich zumindest mal mit Rückschiebung umsetzen lässt, weil dafür ist der Arbeitsmarkt dann viel zu eng, viel zu leergefegt, dass man auf diese 8 Millionen Migranten tatsächlich verzichten könnte. Also von daher glaube ich daran jetzt auch momentan nicht. Nein, das sind wirtschaftliche Zusammenhänge, warum diese Unternehmen laufen und andere nicht. Der IRA bewirkt ein bisschen was, würde ich mal behaupten, ja, weil dadurch kommt die Industrie in Amerika wieder ein bisschen auf die Füße. Aber dass man jetzt großartige Verschiebungen bekommt in der Richtung nicht. Und wenn man sich Indizes in Russell 2000 anguckt, ja, die sind von der Bewertung auch nicht ganz billig. Also nicht vergleichbar mit Europa. Also von daher, nee, wüsste ich jetzt nicht, dass wir da großartig was verändern sollten.
Was man aber, finde ich, in den vergangenen Wochen sehr schön gesehen hat, ist so ein bisschen doch ein Ansatz einer Sektorrotation. Wenn man mal so die Performance year-to-date, also seit Jahresanfang nimmt, dann hat man doch so langsam, aber sicher natürlich ein paar von den Mac 7, jetzt sind es nur noch Fab Four und wir singen alle Beatles-Lieder, jede Woche eine andere neue Welt, wie bei Chibo. Aber man sieht trotzdem, dass der Teil deutlich zurückgeht. IT ist nur noch auf Platz 5, 6, 7 irgendwas, eben, wenn man mal auf den MSCI, glaube ich, schaut. Und eben natürlich sowas wie Energie kommt plötzlich wieder. Pharma ist natürlich ein irgendwie großes Thema, teilweise Industrie. Wie seht ihr das so ein bisschen, was dieses Sektor, ich will nicht sagen, du schließt ja deswegen nicht IT aus, logischerweise, aber es kommen doch jetzt andere Sektoren so langsam ins Spiel oder ins Laufen, die man jetzt so ein bisschen ignoriert hat, sehr lange, ne?
Ja, es ist aber in erster Linie immer dessen geschuldet, dass eben das, was man erwartet hat, nämlich eine Konsumschwäche oder auch eine leichte Rezession, ein Arbeitsmarkt, wo höhere Arbeitslosenraten bekommen und damit eventuell auch der Konsum schwieriger wird, davon noch stärker beeinträchtigt gewesen wären. Das ist momentan nicht der Fall. Es stellt sich dementsprechend wieder auf breitere Füße, was grundsätzlich gesund ist, weil die Bewertung von den Magnificent Seven ist deutlich zu hoch oder hoch gewesen. Ja. Auch wenn man sagen kann, okay, dieses Thema steigende Zinsen schlecht für Technologieaktien, das gilt für die Aktien nicht, weil sie eben sehr cash-rich sind, also ihr Cash selber generieren, die Aktien zurückkaufen und. Trotzdem, die Bewertung ist vielleicht mit Ausnahme von Nvidia, die nun im Prinzip so ein bisschen Monopolist sind, was zumindest für den zeitlichen Aspekt, also temporär Monopolist sind, wegen der künstlichen Intelligenz, Chipsätze und so weiter und so fort. Wir sehen, dass andere jetzt da reindrängen, also das nimmt ein Stückchen weit ab. Da ist die Bewertung vielleicht gerechtfertigt. Bei allen anderen ist es zumindest mal fragwürdiger. Microsoft würde ich noch ganz gut einschätzen von der Bewertung her. Aber es nimmt zum Glück ein Stückchen weit ab, weil das wäre dieses hohe Maß an Konzentration auf einige wenige Aktien und auf eine Branche. Das hätte ich durchaus für kompliziert gehalten. Also insofern, eine Verbreiterung tut dem Markt eher gut als schlecht.
Und das, obwohl man eigentlich ja, wir hatten es, heute Morgen haben wir schon kurz uns zusammengeschlossen, haben wir schon drüber gesprochen gehabt, ist ja, wenn wir mal so im Konsumbereich jetzt so ein bisschen uns umschauen, gab es doch auch durchaus ein paar unternehmensseitig schlechte Nachrichten und Gewinnrevisionen nach unten. Also es ist ein sehr zweigeteiltes Bild. Ne? Einerseits sind alle Konsumstatistiken extrem gut und besser, als man das so denkt, auch jetzt diese Woche wieder. Und andererseits spiegeln das viele Konsumwerte nicht mehr so richtig wider. Da hatte man eher das Gefühl, okay, wir sind da schon lange drüber über den.
Also ich glaube, die Überraschung waren die Einzelhandelsumsätze. Ne? Also nachdem einige Konsumwerte, Nike ist ein Beispiel, um vielleicht mal einen Bekannten zu nennen, durchaus eher mal gewarnt haben, hat man doch damit gerechnet, dass das, was wir lange Zeit gesagt haben, in Corona hat man viel Spargeld anhäufen können, dann davon gelebt, es nimmt wieder ab. Jetzt kommen wir in den Bereich, dass die Kreditkartenschulden höher werden. Irgendwo muss der Konsum ja auch vielleicht mal ein Stück zurückgehen. Dass sich das jetzt materialisieren würde. Die Einzelhandelsumsätze haben das nun wirklich nicht widergespiegelt. 0,7% höher als im Vormonat ist sicherlich mal etwas, wo keiner mit gerechnet hat.
Ja.
Ich würde mal jetzt ein bisschen die Ergebnissaison in Summe abwarten. Wir haben jetzt damit angefangen. Die ersten Zahlen waren eher mal durchwachsen. Ja. Man erwartet irgendwo offiziell, sagen wir mal, 4% Gewinnerhöhung zum Vorquartal. Hinter vorgehaltener Hand rechnen viele mit 7%. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich dieses Bild tatsächlich manifestiert. Ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass die Aktienmärkte in Amerika, Iran, Israel hin oder her tatsächlich jetzt so weiterlaufen, sondern wir haben zumindest mal auch technischen kleinen Knick bekommen.
Ja.
Jetzt warten wir mal diese Gewinnsaison ab und vielleicht korrigiert man hier auf dem Niveau, wo wir momentan so sind, oder sagen wir auch vielleicht mit einem bis zu 5% Rücksetzer vom Hoch, das kann ich mir gut vorstellen. Dass wir Richtung konjunkturell Schwierigkeiten abdriften, davon gehe ich momentan zunächst mal nicht aus, aber eine Konsolidierung wäre jetzt auch nicht so verkehrt.
Ich wollte gerade sagen, nach der Rallye der vergangenen Monate ist das jetzt nichts, was jetzt völlig einen überraschen dürfte, absolut, ehrlicherweise, wenn wir mal so eine kleine Korrektur sehen. Aber ist auch immer natürlich so diese Diskussion, die wir haben mit Large und Small Caps, ist natürlich auch immer dieses Thema Zyklik, ja, nein. Es ist natürlich ein sehr makroökonomisches Thema und makroökonomische Prognosen auf den Aktienmarkt anzuwenden, hat in den letzten anderthalb Jahren immer nur so bedingt funktioniert. Und da ist natürlich schon auch die Frage, ne? Ist Zykliker jetzt schon wieder so ein Thema oder ist das eher so ein, lass doch mal lieber abwarten?
Also das bringt uns ja eher in so ein bisschen diese Thematik, was haben wir denn jetzt eigentlich für eine konjunkturelle Phase? Genau. Ja. Also wir würden sagen, das ist jetzt nicht eine frühzyklische Phase, die normalerweise ja damit einhergeht, dass die Zinsen gesenkt werden, um die Wirtschaft anzukurbeln. Nein, die Wirtschaft ist robust. Sie kommt selbst aufgrund der hohen Zinssenkungen, die wir gehabt haben in den letzten 18, 20 Monaten, nicht unbedingt runter. Das ist also für mich also eher so eine klassische Late-Cycle-Phase, wo Konsum eher läuft, wo es eben nicht um die Industrie oder um zyklische Themen geht. So ein bisschen eine Sonderkonjunktur könnte sein, wenn der gesamte Bausektor in Amerika wieder ins Laufen kommt, dann hat man so ein bisschen eine zyklische Thematik, aber das ist noch nicht der Fall. Ja, die Immobilienpreise steigen in Teilen wieder, das ist richtig. Nicht im Gewerbeimmobilienbereich, aber zumindest im Privatimmobilienbereich. Aber da würde ich würde eher bei der Late-Zyklik bleiben, als dass wir sagen, wir sind frühzyklisch unterwegs, wo dann zyklische Werte.
Es ist interessant, weil das ist quasi genau das, was du da ansprichst, ist das, was mir sehr oft fehlt in Markteinschätzungen, weil sehr viele sich wohlfühlen, damit zu sagen, eigentlich sind wir oder kommen wir jetzt in diese Frühzyklik rein.
Nee,
das sind wir nicht. Und da sage ich immer, da fehlt dazwischen irgendwo was,
ja,
ne?
Ja.
Was wir nicht erlebt haben bisher.
Genau, aber das haben wir schon einmal ausgesessen. Da gab es schon mal eine Phase, wo wir auch sagen, wir müssten jetzt eigentlich tatsächlich erstmal irgendwo in der Delle kommen. Mhm. Die Delle kam dann nicht großartig, sage ich mal. Und dann hat man irgendwo hinten dran nochmal eine spätzyklische Phase bekommen, die sehr viel länger gedauert hat, als man sich das vorgestellt hat. Endete dann irgendwann in Corona, was dann tatsächlich abrupt gewesen ist. Aber ich habe das Gefühl, dass wir auch hier jetzt momentan ein Stück weit die Delle aussitzen. Und nehmen wir nur mal an, die Inflation kommt einfach so ein bisschen weiter runter in das, was ich vorhin signalisiert habe, also Richtung der 2%-Ziele.
Ja.
Die Notenbank hat die Möglichkeiten, die Zinsen zu senken und zwar nur marginal.
Ja.
Sagen wir mal einfach, momentan haben wir ein Niveau, was eher restriktiv wird und wir kommen auf den neutralen Niveau zurück. Wir müssen ja gar nicht unbedingt in das stimulierende Niveau.
Ja.
Ja, dann kann diese spätzyklische Phase sehr viel länger anhalten, als wir das vielleicht momentan erahnen.
Wie gefährlich ist denn, wenn wir mal die Anleihenmärkte da ein bisschen mit reinbringen in diese Nummer, wir haben heute Morgen auch schon drüber gesprochen, wir haben natürlich dieses Auspreisen dieser Zinssenkungsfantasien, sehen wir ja schon länger am Anleihenmarkt, vor allem bei den Renditen der Zehnjährigen, die ja mal schon mal schön runterkamen und jetzt eben doch seit Mitte, Ende Januar eigentlich peu à peu steigen und jetzt sind wir wieder bei über 4,6%. Ab wann fängt eigentlich das Renditeniveau bei den langen Staatsanleihen an, dem Aktienmarkt weh zu tun?
Also das finde ich ist mit das spannendste Phänomen. Ja. Ne? Also wir haben
ja
eben
bisher war es ja allen irgendwie egal. Das muss man ja noch mal kurz vielleicht reinschieben.
Was hat erstaunlich genug ist, finde ich. Also wenn wir 7 Zinssenkungen erwartet haben zum Jahreswechsel und daraufhin die Aktienmärkte gelaufen sind und die Rentenmärkte gelaufen sind, dann haben die Aktienmärkte, wie gesagt, 2 Wochen konsolidiert Anfang des Jahres. Mhm. Die Rentenmärkte sehr viel weiter, haben alles Mögliche ausgepreist. Heißt aber im Umkehrschluss das, was ich eben sagte, wir haben eher ein restriktives Zinsniveau. Irgendwann über die Zeit tut es auch ein Stückchen weit weh.
Ja.
Am Markt wird momentan darüber gesprochen, ist nur eine Zahl natürlich, aber das ist das, was hinter vorgehaltener Hand immer so ein bisschen signalisiert wird. Bis 4,8% meinetwegen in der 10-jährigen US-Rendite kann das Ganze gehen, aber dann muss eigentlich auch irgendwo mal klar werden, dass die Unternehmen, sprich die Aktienmärkte irgendwo anfangen, in schwieriges Fahrwasser zu laufen. Das ist das, was momentan genannt wird. Und tatsächlich, ehrlicherweise, die amerikanischen Aktienmärkte sind deutlich weitergelaufen. Gut, die Konjunktur ist gut.
Ja.
Aber dann muss klar sein, wenn die Notenbanken halt gar nichts machen, wenn sie es einfach abwarten oder, so wie du vorhin vorgeschlagen hast, vielleicht muss man auch mal drüber nachdenken, ob vielleicht der nächste Zinsschritt in die andere Richtung gehen könnte, dann kann das natürlich so nicht weitergehen.
Ja. Mhm. Und natürlich ist immer die Frage, ich stelle sie in den letzten Monaten immer wieder gerne, gehören denn jetzt Bonds in ein Privatanlegerdepot oder nicht?
Ja, da fand ich, das ist daran, habe ich eben witzigerweise bei der ersten Antwort schon gedacht.
Ja.
Wie lange ist es her? 2 Jahre ist es her, dass wir gesagt haben, Multi-Asset-Portfolien, sind sie tot, ja oder nein?
Genau. Ja.
Im Gegenteil, ne? Also wir sind jetzt wieder, wenn man sich so ein 60-40 Portfolio anguckt, sind wir am Höchststand des 60-40 Portfolios. Und wir können noch einen Schritt weiter gehen, sowas wie Iran, Israel. Wenn das jetzt tatsächlich eskalieren sollte, dann ist ein Multi-Asset-Portfolio, was irgendwo Öl und Gold mit dabei hat, sicherlich interessant. Also insofern, Renten gehören rein momentan. Ich würde mal sagen, das Einzige, was so ein bisschen schwierig ist an den Rentenmärkten, ist diese inverse Zinsstrukturkurve. Wir haben sie seit April 22. Und jetzt habe ich zwar meinetwegen irgendwo Rentenpapiere drin, aber keine großartige Duration, wenn ich dann sage, ich möchte zumindest irgendwo jetzt nicht jedes Jahr sogar in dem Carry nach oben laufen, sondern ich gehe eher mal in den kurzlaufenden Bereich, dann hilft mir die Duration nicht großartig als Ausgleich. Wenn ich wirklich einen Ausgleich haben will und auch sagen möchte, Israel könnte eskalieren, da sollen mir meine Rentenmärkte, sprich die Flucht in den sicheren Hafen, ein Stückchen weit helfen, einem Multi-Asset, dann brauche ich auch eine gewisse Duration. Sonst trifft mich der Aktienmarkt, der Abschwung, der dann vielleicht zu erwarten wäre, doch deutlicher. Also insofern absolut, also ich bin ein Fan davon. Ich war nun allerdings auch mein Berufsleben lang eigentlich Portfolio-Manager im Multi-Asset-Bereich. Ja. Ich würde sagen, es gehört auf jeden Fall dazu, um auch das Risiko ein Stückchen weit balancieren zu können.
Genau, also und dazu gehört, du hast es schon angesprochen, natürlich auch sowas wie Rohstoffe und
Gold. Auf jeden Fall,
was man ja heute alles wunderbar abdecken kann.
Absolut.
Öl ist natürlich, andersrum, zwei Gedanken wieder im Kopf gehabt. Der erste Gedanke aber zu dem Anleihethema, das mich da wieder reinbringt, ist natürlich dieses Dollar-Thematik. Ne? Mhm. Wir haben jetzt natürlich in Europa okay interessante Renditen, in den USA natürlich deutlich attraktivere. Mhm. Dafür haben wir halt dummerweise einen sehr eigenwilligen Dollar dagegen.
Naja, du kannst... Ich glaube, das merken wir jetzt deutlich. Mit dem Krisenthema wird Dollar wieder interessanter. Wir sind jetzt bei 1,06 und ein bisschen, genau, also unter die 1,07 auf jeden Fall gekommen. Die Thematik, dass die Zinssenkung in Amerika ausgepreist werden, heißt ja auch, dass dieses Zinsdifferenzial sogar noch weiter aufgeht in dem Augenblick, wo die Europäische Zentralbank beginnt, die Zinsen zu senken. Mhm. Dann fließt sicherlich wieder mehr Geld in den Dollar, ohne Frage.
Also und das ist Dollar jetzt
positiver.
Genau, aber das ist natürlich das, was so ein bisschen gerade Anleiheinvestoren, wenn man sagt, man möchte die beispielsweise, wer es möchte, größeren Renditen in den USA abgreifen, beispielsweise bei den Staatspapieren, dass man dieses Dollar-Thema einfach im Blick hat. Ne? Das war andersrum natürlich quasi vorletztes Jahr bei der ersten Bewegung, letztes Jahr dagegen, hat einem der Dollar schon irgendwie ziemlich was weggenommen in dieser kurzen Zwischenbewegung. Da war das Nullsummspiel für Europäer. Und das sollte man schon auf dem Schirm haben, dass das jetzt eben nicht nur 1 oder 2 Prozentpunkte sein können.
Das ist richtig, aber auch das ist ein klassisches Thema im Multi-Asset-Portfolio, dass man sagt, also gerade für, bleiben wir mal bei europäischen Anlegern oder sagen wir mal Kunden, die jetzt in europäischen Sinne in solche Fonds investieren, dass man ungefähr um die 20% Währungen dabei hat. Die mildern das Risiko des Gesamtportfolios schon sehr gut. Also insofern da eine höhere Beimischung auch in Long Dollar zu haben oder eben auch in Staatspapieren USA, wo wir das Zinsdifferenzial damit auch heben können, halte ich auf jeden Fall für positiv. Es gibt viele, die sagen, sie bräuchten sogar viel mehr, klar. Mhm. Aber wichtig wäre mir zunächst erstmal, Währungen zuzulassen.
Mhm. Ja, das ist natürlich, es gibt ja mittlerweile, ich finde, eher sogar sehr viele Stimmen, die sagen, geh so weit wie möglich weg aus dem Euroraum, mit zumindest deinen Investments, wenn du mit deinem restlichen Leben eh schon hier im Euroraum bist. Aber da kommen wir wieder zu diesem
wirtschaftspolitischen... Das ist eine Frage der Langfristigkeit, genau, der Planung auch. Genau, ne? Also ich möchte sicherlich nicht, wenn ich sage, ich will in 2 Jahren das Geld haben, dann will ich nicht von etwas wie Euro-Dollar abhängig sein.
Ja, genau, das ist immer die Kehrseite des Dings. Genau. Ein Markt haben wir natürlich noch ein bisschen ausgeklammert, müssen wir aber natürlich jetzt nochmal klären. Everybody's Darling seit... fast einem Jahr, würde ich jetzt mal so ungefähr sagen, ist natürlich Japan. Mhm. Gehörst du eher zum Japan-Fanlager oder zu den Mai ist mir relativ wurscht?
Also ich bin kein Fan, das wäre zu viel. Ich bin da eher Realist. Warum bin ich kein Fan? Sind wieder bei meinem Berufsleben, da habe ich Japan eigentlich nur in einer Phase erlebt, wo sie eigentlich wenig Wachstum generiert haben, kaum Zinsen geboten haben, ein Phänomen gehabt haben, was vor meiner Zeit irgendwie durch diese hohen Kurse angefangen hat und danach habe ich es eigentlich ja, in einer Stagflation mehr oder weniger erlebt.
Ja.
Jetzt haben wir das erste Mal, dass die japanische Notenbank gegensteuert, was an sich schon mal gut ist.
Ja.
Sie generieren jetzt mit einmal wieder ein niedriges Zinsniveau, das macht es attraktiv und den Unternehmen geht es nach langen Jahrzehnten auch wieder etwas besser, weil man durchaus notwendige Restrukturierungen gemacht hat. Ja, schon. Fan wäre also mit Emotionen verbunden. Nein, bin ich nicht, aber als Realist kann ich sehen, dass es in Japan sicherlich eine Kehrtwende hat von einem relativ niedrigen Niveau, was sich dann sicherlich bemerkbar macht. Das hier.
Wobei man natürlich auch ehrlicherweise sagen muss, es ist halt auch schon alles sehr, sehr, sehr gut gelaufen.
Es ist gut gelaufen, aber nicht in Yen.
Das stimmt.
Doch in Yen, aber nicht in Euro. So rum ist es richtig. Also japanischer Yen gegen Euro ist ja relativ schwach gewesen. Da ist noch nichts gelaufen. Und klar, da schaut natürlich jetzt momentan jeder hin. Wir erwarten für den Sommer den nächsten kleinen Zinsschritt in Japan, also Zinsanhebung. Also
mikroskopisch kleinen.
So ist es.
Vermutlich.
Und die Frage ist natürlich, kann davon irgendwann auch mal der Yen profitieren? Also, dass Gelder wirklich in den Yen fließen.
Ist das ein realistisches, dass der Yen ernsthaft gegenüber Euro oder Dollar
ich würde mal sagen,
ja, aufwertet, nennenswert.
Gegen Euro, ja. Gerade wenn wir über Zinssenkungen in der Europäischen Union nachdenken, ja, gegenüber Dollar sehe ich das momentan gerade eigentlich gar nicht. Aber gegenüber Euro ist es schon eine Möglichkeit. Aber wir reden dann im Prinzip über eine schwache Wirtschaft, nämlich die Eurozone, und eine schwache, aber sich verbessernde Wirtschaft in Japan. Also insofern, ist sicherlich eine Möglichkeit, dass Yen gegen Euro gewinnt.
Und es ist natürlich Japan auch immer so ein bisschen, glaube ich, was da auch mit dieser Euphorie der letzten Monate mitschwingt, diese Hoffnung, dass natürlich Japan so ein bisschen Nutznießer, einer der Nutznießer sein wird von diesem protektionistischen dem Handelskrieg zwischen China und den USA, als eben eine der anderen Länder, aus denen man moderne Waren beziehen könnte. Ne?
Das ist auch das, das wo, ist so die wo vielfach, wenn man... Also wenn es um Produkte geht, die eher Richtung entwickelte Länder gehen, sonst wenn ich mehr auf der Vorproduktseite bleibe, dann sind es eher so angrenzende Länder wie Vietnam, wie Südkorea, wie meinetwegen auch Indonesien, die von der Problematik zwischen USA, China aufgrund von Sanktionen etc. mehr profitieren können.
Und Mexiko natürlich als klassischer, ich will sagen, nicht billig sagen, Billiglohnland für die Amerikaner und diesen quasi kommt mal alle wieder zurück und baut hier.
Ja, das ist aber auf der anderen Seite jetzt natürlich das Thema mit dem IRA.
Ja.
Das trifft ja nicht nur die Europäer. Das kann unter Umständen auch so ein bisschen Mexiko treffen. Ne? Also nach dem Motto, ihr müsst schon in Amerika produzieren und eben nicht im Billiglohnland. Das ist für Mexiko vielleicht auch schwierig. Aber ja, sie haben zumindest ein Agreement. Und das hilft Mexiko momentan sicherlich. Wenn die Konjunktur in Amerika läuft, dann läuft das für Mexiko auch gut.
Also, abschließend kann man sagen, wir blicken trotz allem einigermaßen optimistisch ins Rest
von
Anlegejahr im Moment.
Dazu passt ja auch, dass wir ein Wahljahr haben.
Ja.
Und wenn man mal so Wahljahre, Midterm-Wahljahre oder eben Nicht-Wahljahre anschaut, nur so saisonal ist tatsächlich das Wahljahr in Amerika, was die Aktienmärkte betrifft, immer mit eins der stärksten.
Muss man natürlich fairerweise auch sagen, Saisonalität in diesem Jahr, erstes Quartal, hat, wenn man die lange Statistik nimmt, nicht funktioniert. Die ersten drei Monate haben sich deutlich anders entwickelt als sonst Wahljahre in den USA.
Das ist
sehr viel besser.
Das stimmt.
Normalerweise ist dieses erste Quartal eigentlich das mit der Schwächste.
Ja. Läuft dann
und kommt dann hinten raus richtig um die Ecke. Das soll uns aber nicht stören, wenn der Rest des Jahres so weiterläuft, wie wir das so historisch hatten.
So ist es.
Thomas, vielen Dank für das Gespräch. War sehr spannend.
Gerne, Peter. Danke.
Freunde, ich hoffe, ihr konntet natürlich wieder einiges mitnehmen. Schreibt es gerne mal rein, wie ihr so im Moment die Lage der Welt seht, wie ihr investiert seid im Moment. Seid ihr überhaupt auch in Bonds investiert? Würde mich immer mal wieder interessieren. Das ist ja auch hier immer eine große Diskussion, denn die meisten sind tendenziell reine Aktienfans, ehrlicherweise bei uns in der Community. Und ich kann es auch verstehen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.